bereit für den nächsten Schritt in deiner Karriere? Dann komm zum Karrierefestival Career and Connect am 12. Februar in den Promenadengalerien Linz. Hol dir neue Impulse und nimm an praxisnahen Vorträgen und Workshops teil. Ob Berufseinstieg, Neuorientierung oder nächster Karriereschritt, hier entstehen Chancen. Mehr Infos auf www.careerandconnect.at.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger und heute, ja, dreht es sich wieder mal um das Thema Leadership und Führung, aber wir nähern uns dem Thema heute aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel. Möglich macht das meine Gesprächspartnerin Theresa Zimmermann. Sie hat ursprünglich eine Karriere in der Musikindustrie hingelegt. Auch da erzählt sie etwas darüber. Aber sie ist heute Leadership Coach. Sie ist Action Researcherin und Consultant mit Fokus auf Organisationsentwicklung, Bewusstseinsforschung und Führung. Und jetzt habt ihr das Wort schon gehört. Es geht um das Thema des Bewusstseins. Und wir klären natürlich auch, was bedeutet denn Bewusstsein heutzutage überhaupt noch, auch in Zeiten von KI und Co. Und welchen Einfluss hat denn eine Führungskraft, die sich selbst besonders bewusst ist, auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Was bedeutet das dann für meinen Führungsstil, wenn ich dieses Bewusstsein in meinen Fokus rücke? Also sehr, sehr spannend. Mehr verrate ich schon gar nicht und sage viel Spaß bei Club der Cleveren X, Theresa Zimmermann.
Ja, ich sage herzlich willkommen, Theresa Zimmermann. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals. Thanks for having me.
Ja, sehr, sehr gerne. Du wurdest mir ja empfohlen von der lieben Doris Christina Steiner, die auch schon im Podcast zu Gast war und hat gesagt, red mit der Theresa, die ist mega spannend und die hat eine Expertise, über die hat man noch vielleicht noch nicht so viel gehört und noch nicht so viel gesprochen, aber es wäre gescheit und wir sind ja im Club der Cleveren, sich das mal zu Gemüte zu führen. Also jetzt ist einmal der Druck schon da, jetzt haben wir schon gut unterwegs. Okay. High Hopes, wie man so schön sagt. Starten wir doch einmal ganz kurz von vorne, bevor wir dann auch auf das kommen, was du jetzt machst. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, wo sind denn deine Ursprünge, wo kommst du her und was war so dein Berufswunsch als Kind? Wo wolltest du eigentlich immer mal hin?
Boah. Das ist spannend. Diese Frage hat mir tatsächlich noch niemand gestellt. Großartig. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, einer seriellen und über viele Generationen immer wieder Unternehmen aufgebaut in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt überlege, was wollte ich als Kind werden? Ich hatte nie eine Vorstellung, außer die auch Unternehmerin zu sein. Was konkret war quasi zweitrangig. Das hat sich dann natürlich auch in meiner Karriere gezeigt. Ich habe unterschiedliche Dinge gemacht. Im Endeffekt war der rote Faden immer das Arbeiten mit Menschen und am echten Menschsein. Also ich war lange in der Musik, im Film, dazwischen in sehr hohen Segmenten in Consumer Goods. Und da ging es eigentlich immer um Brand Building oder das schöne Wort Universe Design. Und spannenderweise war es immer das, was ist das, was in uns Menschen drinnen ist, was sich hier zeigen möchte, was zum Ausdruck kommen will. Also es gibt ja wirklich Menschen, die geniale Ideen haben und für etwas stehen. Ja, die betreten den Raum und stehen für etwas. Und das waren immer die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, für die ich gearbeitet habe, bis ich dann irgendwann verstanden habe, so Moment, was ist denn hier eigentlich dahinter? Das ist das menschliche Bewusstsein, das sich im Manifest zeigt als Artefakte, als Produkte, als Services und als Offerings, sage ich jetzt mal, Angebote, ganz allgemein. Naja, und dann war ich irgendwann so in diesem Meta, in diesem Übergeordneten, dass ich verstanden habe, dass das eigentlich auf jeden Menschen zutrifft, jeden Menschen betrifft, dass man der Nummer des bewussten Seins auch nicht auskommt und dass da der Schlüssel liegt, um herauszufinden, was ist denn hier eigentlich mein persönlicher unverzichtbarer Beitrag? Und diesen Sinn, diesen persönlichen, wie wir ihn ja auch nennen und mit dem sich so viele Menschen beschäftigen, der wird natürlich Erstens ist es ein globales Thema und zweitens ist es, ich sage jetzt mal, technikbedingt, um ein bisschen die Kurve in unser Thema zu nehmen, auch, da ist auch ein bisschen Druck dahinter jetzt gerade, ne? Wenn einem die Maschine plötzlich die Arbeit abnimmt und man sich dann denkt, was mache ich da eigentlich noch? Und so ist eigentlich vom Unternehmertum dieser Spannungsbogen zum Bewusstsein gekommen.
Das hast du schon gesagt, du warst in der Entertainment-Branche da tätig. Das ist durchaus auch anders als das, was du jetzt machst. Was würdest du sagen, hat dich am meisten geprägt in dieser Zeit? Was waren so die Erfahrungen, wo du sagst, boah, das war echt einschneidend, das waren Dinge, da hatte ich die größten Learnings?
Drei Sachen kommen sofort. Das erste ist ganz große Summen, also wirklich mit Geld, vor dem so viele Menschen Respekt haben oder sich nicht zutrauen oder was viel Druck im System haben. Und ich habe eine Leichtigkeit damit gelernt, weil einfach in jungen Jahren die Summen so groß waren, dass das eh wie DKT-Spielen war. Ja, es war für mich nicht greifbar. Und aus dem heraus hat sich aber eine natürliche, wie soll ich das sagen, fast eine Art von, ja, das ist ja, also es hat seinen Wert, es ist ein kulturelles Artefakt, das ganz wichtig ist für uns. Wir haben uns halt drauf geeinigt, ja. Damit kann man es auch annehmen, aber ich habe da nie so viel Druck verspürt wie andere, sondern habe immer das Gefühl gehabt, so das ist eigentlich ein, ich traue mir das Wort fast gar nicht sagen, ein Spiel, weil es so wirkt, das würde ich nicht ernst nehmen, ganz im Gegenteil. Aber das ging mir immer leicht von der Hand, mit viel Geld komplex umzugehen. Das ist einmal das Erste, weil da sitzt man halt dann und zählt irgendwie die Millionen runter für einen Künstler, der gerade auf die Bühne gegangen ist. Ja. Und das ist halt, ich meine, völlig skurril, wenn man sowas mit Anfang der 20er macht. Ja. Und das Zweite ist auch, was sind das für Persönlichkeiten, die in solchen Welten leben? Und das kennenzulernen war extrem prägend und hat mir auch, ich sage jetzt mal, das Menschliche, das ganz Urmenschliche dahinter, das hat mich so mitleben lassen. Wenn man mit Menschen mit auf Tour ist, dann merkt man, das sind Menschen. Auch wenn die, also dieser, was die machen von, jetzt steht hier von mir in Jogginghose und später vor hunderttausenden Menschen, wie ist man da? Und das Dritte ist mir jetzt entfallen. Ich glaube, die zwei. Vielleicht kommt später noch einmal. Aber die zwei Sachen einmal, ja genau.
Vielleicht können wir da so einen Schritt zurück machen. Wie bist du da reingerutscht?
Das war, meine Güte, österreichisch über Beziehungen. Mein damaliger very first boyfriend hat Eltern, hat sie immer noch, die in der österreichischen Kunst- und Kulturszene sehr stark unterwegs sind. Unter anderem auch über seine Geschwister, seine Brüder dann, hier in der Musikbranche eigene Labels haben etc. Und die haben halt andere Leute wieder gekannt und einer von denen hat halt gerade gesucht. Und es war dann ein Gespräch und dann war ich da mit 23 drinnen. Punkt. Und dann war es halt, das ist ja auch sowas, ne? Das ist, ich sage jetzt mal, in kleinen Teams ist es ja oft so, dass man viele Dinge macht, die man in großen Gefügen nicht, da hat man eine klare Rollenzuordnung, während man in kleinen Teams oder in Startups oder in KMUs viel mehr, ich sage jetzt mal, das ist schwammiger im positiven Sinne, weil nachdem die Grenzen mehr verschwimmen und mehr Berührungspunkte zu anderen Bereichen sind, man auch mehr feststellen kann, was will man eigentlich machen oder worin ist man gut. Und die Erkenntnis, dass ich gut mit Zahlen bin und gut damit Dinge zusammenzuhalten, Systeme zusammenzuhalten, die war halt schnell da und deswegen habe ich dann diese Position doch ein paar Jahre gemacht.
Jetzt machst du aktuell Bewusstseinsforschung und allein die Begrifflichkeit, glaube ich, müssen wir jetzt mal klären, damit wir auch klar machen, ich habe es in den vergangenen Tagen immer wieder mal jemanden erzählt und dann waren die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich. Vom Esoterischen angefangen, mein, was redest denn da jetzt dann, bis hin zu, aha, okay, ja, wissenschaftliches Gebiet, total spannend. Vielleicht magst du uns mal erklären, was ist denn das überhaupt, worum dreht sich's denn da?
Naja, das war jetzt eh schon der ganze Spannungsbogen, was es sein kann. Meine persönliche Auslegung davon, es ist ein bisschen wie in jedem Fachgebiet, kann man die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten und das Feld ist enger oder weiter, je nachdem, worum es genau geht. Das Feld der Bewusstseinsforschung ist sehr weit. ich würde mal sagen, die Mitte, die sinnvolle Mitte, wie ich sie erfahren darf und leben darf, ist etwas sehr Praktisches und gleichzeitig etwas sehr Wissenschaftliches. Das hat natürlich viele Randgebiete, die man, wo es dann mehr, alles was mehr in die Quantenrichtung geht, ja, wo dann die Meinungen auseinandergehen, und wir haben ja Gott sei Dank in Österreich den einen oder anderen Nobelpreisträger, von dem, seitdem wir wissen, dass das eben nicht esoterisch ist, sondern dass das höchst wissenschaftlich belegt ist. Und das finde ich mal grundsätzlich super, na, wenn man sich Dan Brown anschaut mit seinem aktuellen neuen Buch, mit seiner Veröffentlichung, wo es ums kollektive Bewusstsein geht, dann ist das jetzt mittlerweile auch wirklich populär, Mainstream geworden, das Thema. Und Bewusstseinsforschung inkludiert ganz viele Gebiete, ganz viele Forschungsgebiete, ist interdisziplinär, wie Neuroscience, also Neurowissenschaften, Kognitionsforschung, das ist das, was früher Philosophie hieß. Jede Art, also Linguistik, Psychologie, Entwicklungspsychologie, Tiefenpsychologie, alle Bereiche, die Richtung Quantum gehen, Soziologie, das ist da alles drinnen. Und da kann man sich natürlich jetzt seinen persönlichen Zugang suchen. Meiner ist sowohl die Entwicklungspsychologie als auch die Neurowissenschaften bis hin in die Quantum Social Science, wobei ich da mich anlehne. Das heißt nicht, dass ich das alles studiert hätte, sondern so wie das ist, im guten Forschen eignet man sich genau die Dinge an, die man braucht. Und meine Forschungsrichtung ist sowieso die Action Research. Das bedeutet nicht theoretische Forschung, sondern praktische Forschung. Und auch, man sagt ja, das the hard problem, das schwierige Problem der Bewusstseinsforschung, ist, dass wir das Bewusstsein nicht von außen objektiv betrachten können, sondern wir sind das Bewusstsein. Ist ein bisschen wie das Thema Kultur, ne? Da sagen immer die Kultur, na, wir sind die Kultur, können wir nicht ausnehmen. Wir schwimmen in dieser Fischbowl hier. Ja? Und dasselbe ist beim Bewusstsein. Das Bewusstsein ist etwas, was ich verkörpern darf, genauso wie jeder andere. Und das zu erforschen, während man drinsteckt, ist ein wunderschönes Paradoxon und höchst spannend.
Was bedeutet denn jetzt Bewusstsein, wenn wir an eine Führungskraft denken? Was könnte denn die Führungskraft sich genau anschauen oder sich vergegenwärtigen, wenn es eben um das Bewusstsein ist, und warum ist das wichtig?
Naja, gibt es viele Möglichkeiten, das anzugehen. Die praktischste ist wahrscheinlich der wunderschöne Satz: Wenn ich weiß, dass etwas ein Muster oder eine Routine, ein Habit ist, ja, etwas, was ich regelmäßig tue, in dem Moment, wo ich das verstehe, ist es das nicht mehr, sondern ist es eine Entscheidung. Und das ist der Schlüssel, um anders zu entscheiden, wenn ich mit der Situation so nicht zufrieden bin. Und wenn es um Führung geht, dann ist das ja so, manage ich oder führe ich? Wenn ich manage, dann bin ich im Operativen tätig. Wenn ich führe, darf ich andere da begleiten, operativ tätig zu sein oder selbst zu führen. Und da ist, sage ich jetzt mal, das Bewusstsein ist ja nichts anderes, als mir ständig Fragen zu stellen, was tue ich hier eigentlich? Ist das so sinnvoll? Und ist hier mehr Lebendigkeit möglich? Weil in diesem ganzen Streben nach höher, schneller, besser, weiter und idealerweise auch mehr Umsatz, das ist ja auch sich selbst erschöpfend. Und da sind wir ja schon bei dem Thema, das ganz viele Menschen in der Führung heute haben, dass der Erschöpfungszustand einfach gewaltig ist. Und dann fängt man sowieso an nachzudenken. Und Bewusstsein ist ja genau das. Ich bin mir bewusst, was ich hier tue. Und zwar nicht nur aus dem Kopf, sondern wie ein lieber amerikanischer Kollege vor einem Jahr geschrieben hat, einen wunderbaren Blogpost mit den Worten: Newsflash, minds have bodies. Also wir denken ja mit dem ganzen Körper, auch wenn das immer noch relativ neu ist. Als Mainstream-Know-how ist es in der Wissenschaft längst erwiesen, mit wie vielen Teilen wir eigentlich denken, und dass das, der Verstand das nur zusammenfasst auf den Punkt bringt und dann übersetzt. Und den eigenen Körper zu verstehen, bin ich hier angespannt, bin ich müde, was nehme ich wahr im Raum, all diese Sachen sind Bewusstsein. Und das bringt uns A, dass es uns besser geht, B, dass es allen besser geht, und C, dass wir damit, wenn es allen besser geht, ist das, was auch immer wir anstreben wollen, leichter möglich. Und wenn mich jemand fragt, warum wir das Ganze machen sollen, sage ich immer Leichtigkeit. Weil Das ist das, was ich, wonach sich im Endeffekt alle sehnen, was wir kulturell uns so abgewöhnt haben, weil wenn es nicht schwierig ist, war es nichts wert. Und zu verstehen, dass wir uns hier alle irgendwie um die Kurve schinden den ganzen Tag, anstatt es uns ein bisschen leichter zu machen, ohne deswegen das sofort mit Faulheit oder mit weniger Ergebnis zu konnotieren. Sondern dass das beides möglich ist, dass über die Leichtigkeit mehr Ergebnis da ist. Das ist das, was ich eigentlich am öftesten sage und sagen möchte.
Du hast jetzt ganz, ganz viele Führungskräfte auch schon gecoacht in diese Richtung und bist da natürlich unterwegs. Braucht es aus deiner Sicht für viele diesen einen Auslöser? Und du hast ja angesprochen, dieses, naja, man ist da mal ausgebrannt und man ist sich, man ist in diesem Hamsterrad und man ist im Strudel drinnen und ist sich wahrscheinlich seiner nicht mehr so bewusst, weil man performen muss, weil man Ergebnisse bringen muss. Braucht es für viele oder hat es aus deiner Erfahrung auch für viele auch so diesen einen Auslöser gebraucht, dass sie eben kurz vor der Kante mir gestanden sind und gesagt haben, boah, ich muss echt was ändern, auch in meinem Bewusstsein für Führung, in meinem, wie gehe ich die Arbeit an? Oder sagst du, naja, aus Leidensdruck allein mache ich das nicht, sondern das ist einfach was dazugehört?
Naja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also wie wir Menschen unterschiedlich sind, gibt es Menschen, die brauchen einen Auslöser, die sogenannten Hard Landings, wo Dinge passieren, die einen aufrütteln. Andere sind sich plötzlich einfach ihres Privilegs bewusst. Wieder andere sind sich spontan ihrer Verantwortung bewusst und haben auf einmal so dieses Gefühl, so, boah, jetzt spüre ich auf einmal, was es bedeutet, so viele Menschen führen zu dürfen. Das ist nicht nur ein kognitives Konstrukt und ich habe hier ein Organigramm mit tausenden Namen drauf, sondern auf einmal gibt es da einen sogenannten somatischen Marker. Ein somatischer Marker ist eine Aktivierung im Körper, dass man plötzlich ein Gefühl hat für das, was man tut. Und das ist ja das, was man Embodiment nennt oder Verkörperung. Und aus diesem Gefühl heraus entstehen Automatismen. Und wenn man das einmal aktiviert hat, ja, nach dem Prinzip you cannot unsee the ocean, wenn man einmal das Meer gesehen hat, weiß man, wie es ausschaut. Und wenn man einmal drin war, weiß man, wie sich das anfühlt. Und das ist ähnlich. Ja. Da gibt es so Heureka-Momente, die im Erwachsenenwachstum, das ja immer weitergeht, unsere Lebenserfahrung ist das, was uns wachsen lässt und auf das wir dann zurückgreifen dürfen, dass irgendwann einmal kumuliert da was, ja, in uns. Und dann hat man auf einmal so einen Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich was verstanden. Und mag ein Auslöser sein, mag ein grauslicher Auslöser sein oder ein wunderschöner. Es ist komplett individuell. Es ist allerdings, ich sage jetzt mal, es ist unausweichlich, wenn man sich in der Erwachsenenbildung und in der Erwachsenenentwicklung, das verläuft in Wellen und in Stufen und in Phasen, genau bei den Kindern kennen wir das, ja, die haben irgendwann mal eine orale Phase und dann haben sie die Zähne die ganze Zeit und dann sind sie in der Pubertät und da weiß man dann schon, das sind so Phasen und das geht bei den Erwachsenen weiter. Wir glauben ja immer, dass wenn wir genügend Haare am Körper haben, dass wir dann eh fertig sind im Wachsen, aber das passiert weiterhin in Phasen. Und die Phase, wo wir dastehen und sagen, Moment, da geht es irgendwie um mehr, die ist unausweichlich. Außer wir verweigern uns des Wachstums komplett. Aber das ist in der Führung heutzutage ja gar nicht mehr möglich. Ja? Dann bleiben wir dort nicht.
Weil du so Techniken vielleicht auch angesprochen hast, wie, damit ich in diese Routinen komme, wie du gesagt hast, dass man dann gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Gibt es so Ansätze, wo du sagst, man, das könnte jetzt mal probieren, das wäre mal so ein Zugang, um sich dessen einmal anzunähern?
Naja, ja, gibt es natürlich. Das bringt doch unfassbar viel, weil wenn wir etwas lernen wollen, im Sinne von ein Verhalten ändern, nicht kognitiv lernen, sondern wirklich in unserem Verhalten etwas weiterentwickeln wollen, ja, dann gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir das über Disziplin machen, über Kognitive, über Mentaltraining etc. Da brauchen wir 3000 Wiederholungen. Also wir müssen uns 3000 Mal etwas selbst erzählen, bis das Verhalten sich geändert hat. Wenn wir es über Emotionen machen, das ist ein gutes Coaching, Therapieformen etc., dann brauchen wir 300 Wiederholungen. Und wenn wir es über den Körper machen, über das Finden eines tieferen Sinnes, einer neuen Bedeutung über den Körper, dann brauchen wir durchschnittlich nur 3 Wiederholungen. Und das ist natürlich einmal ein Riesenunterschied, vor allem wenn die Menschen sagen, ich habe eh keine Zeit dafür, was ja wirklich so eine Volkskrankheit ist. Und über den Körper Dinge zu verändern, das ist jetzt auch nicht Rocket Science, man muss nur wissen, wie es geht. Und ich sage jetzt mal, eine der ganz leichtesten Übungen, die man machen kann, ist, als Beispiel, ja, ich bin in diesem Raum, in dem wir jetzt gerade sind, ja, du in deinem, ich in meinem, und jeder von uns findet einen Ort hier, wo man sagt, okay, ich wünsche mir eigentlich das und das, da möchte ich hin, so möchte ich sein, das möchte ich können, so möchte ich wahrgenommen werden. Beispiel X, ja, und wo verorte ich das? Und dann suche ich mir irgendeinen Platz, wo ich das Gefühl habe, wenn ich dort stehe, dann kann ich das. Einfach mal als Vorstellung. Und dann schaue ich, wie weit bin ich da jetzt weg und stelle mich mal dorthin, wo ich mich jetzt fühle im Verhältnis zu diesem Zukunftsbild. Und dann nehme ich mal ein Klemmbrett in die Hand und einen Bleistift, der Kuli schreibt nicht gut im Gehen, und mache und überlege mir, okay, wenn ich dorthin will, was brauche ich in meinem Dasein? Das kann etwas im Außen sein, das kann etwas im Innen sein, das kann die Erlaubnis von jemandem sein oder dass ich mich mein Partner, meine Partnerin unterstützt oder dass ich das Gefühl habe, okay, dafür brauche ich mehr Ressourcen, Zeit, Geld etc. Was ist das Erste, was kommt? Und das schreibe ich auf. Und dann erst, wenn ich das aufgeschrieben habe und das Gefühl habe, okay, wenn ich das habe, dann komme ich einen Schritt weiter, dann mache ich den Schritt. Und dann schaue ich, was ist das Nächste, was ich brauche, dass ich dorthin komme. Und immer dann, wenn ich stehen bleibe und mir denke und mir diese Frage stelle, bevor ich die Antwort nicht habe, die kommt dann nämlich aus dem Körper und nicht nur aus dem Kopf, aus dem Ganzen. Dann mache ich erst den nächsten Schritt. Und das, was ich dann habe, wenn ich dort bin, wo ich hin will, ist eine To-Do-Liste, beziehungsweise eine To-Be-Liste. Das ist all das, was ich brauche an Umständen, damit ich so bin, wie ich mir wünsche zu sein. Und so kann man das Körpergedächtnis, beziehungsweise das Körperdenken mit dem Verstand mitaktivieren und sich einmal anschauen, was brauche ich eigentlich? Und uns Führungsmenschen, Persönlichkeiten fragt ja keiner mehr, was wir eigentlich brauchen. Wir fragen uns selber, wir beschäftigen uns ja nur damit, was die anderen brauchen und nicht das, was wir brauchen. Und so komme ich einmal drauf, was brauche ich eigentlich, damit ich dorthin komme. Das wäre jetzt eine leichte Anwendung, um das mal auszuprobieren. Bringt mir das was? Und das kann jeder mit sich selbst machen. Da muss immer keiner dabei zuschauen, das kann man einfach mal ausprobieren.
Super Übung. Ich glaube, das kann man alle mitnehmen und eben Klemmbrett, Stift mal ausprobieren. Dass sich die Ziele so eben auch zu visualisieren und das eben mit einem körperlichen, eben im Gehen auch zu verbinden, das finde ich total spannend, dass man das einfach
mit einer Verordnung,
genau, das einfach ja, zu verbinden und zu schauen, okay, was brauche ich? Und eben du sagst es ganz richtig, dieses, was braucht denn ich als Führungskraft, geht manchmal echt verloren, weil man so diesen Fokus hat auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass das ganz oft auch irgendwo zurückbleibt. Jetzt frage ich es anders. Was sind denn so Bewusstseinsfallen, wo du sagst, in die tappen wir als Führungskräfte ganz gern mal?
Überschätzung und Unterschätzung, sage ich dir, wie aus der Pistole geschossen. Wir sind die ganze Zeit gefangen in diesem Spiel, was wir nicht noch alles aushalten, was wir nicht noch alles lernen müssen, was wir nicht noch alles können müssen, wie wir noch sein sollten. Und wir sind so trainiert darauf, dass wir uns auch konstant drin überschätzen und deswegen, daher kommt die Erschöpfung. Weil es ja einfach ein unfassbarer Eigenanspruch ist, den wir hier haben, den wir auch kulturell sehr gut pflegen und gleichzeitig unterschätzen wir dann, was wir eigentlich an Menschlichkeit können, was wir an Verletzlichkeit, an Verbindungs, ich sage jetzt mal Kompetenz haben. Das glauben wir alle ist A, irrelevant oder nicht relevant genug im Verhältnis zu anderen Dingen, die gefragt sind und das ist auch so, ich habe das Gefühl, wie viele Menschen ich erleben darf, muss, wo ich das Gefühl habe, mein Bitte glaub an dich. Also da ist so viel Selbstzweifel drinnen. Ja? Und gleichzeitig diese totale Selbstüberschätzung, was noch alles reingeht an Produktivität. Und ich glaube, das sind so Bewusstseinsfallen, das ist, glaube ich, die größte, die mir immer wieder begegnet. Gibt noch andere, aber das ist wirklich eine Seuche.
Jetzt kommt eine neue Dimension dazu, die in den vergangenen Jahren jetzt immer stärker geworden ist. Und wir kommen ja um das Thema KI und also de facto in keinem Podcast mehr, in keiner Folge mehr drumherum, weil es so allgegenwärtig ist und uns alle auch wahnsinnig beschäftigt. Wie wirkt sich das denn jetzt auch eben auf diese Thematik des Bewusstseins und der Führungskraft aus, diese Dimension dieser Hut, der jetzt nochmal draufkommt, wie verändert das auch?
Naja, die KI macht nichts anderes als den sowieso stattfindenden Entwicklungsprozess, in dem wir alle konstant stecken, zu beschleunigen. Weil sie uns auf die großen Fragen der Menschheit zurückwirft, nämlich, was für einen Sinn habe ich hier, wenn das, was ich automatisch jeden Tag tue, von der Maschine übernommen wird. Und gerade Menschen, die sich rühmen, damit schlau zu denken, sind besonders herausgefordert. Also alles, was, ich sage jetzt mal, Standard, strategisches und operatives Denken ist, wird in den nächsten 5 Jahren wirklich herausgefordert sein. Alles, was Service ist und Handwerk und diese ganzen Sachen, das dauert noch ein bisschen länger. Ja? Also auch das wird sich verändern dürfen, aber nicht ganz so schnell. Aber die, ich sage jetzt mal, die kognitiven Stunts, die sind in Kürze obsolet. Und das Problem ist, und das ist ja wirklich ein Problem, dass wir in unserer Ökonomie des Wissens uns ja so rühmen, wenn wir so gescheit sind. Na, Club der Cleveren und so. Und dann kommt da jetzt was und das kauft uns den Schneid ab. Ja? Und ich beschäftige mich ja nicht nur persönlich in meinen eigenen Unternehmungen damit, sondern auch in ganz großen Systemen, die beginnen, dieses Instrument einzuführen. Und was kommen da für Unsicherheiten? Wo sind die Ängste? Wo sind die Sorgen? Was bringt's? Was bringt's nicht? Und die, ich sage jetzt mal, die größte Frage, die dann immer irgendwann mal am Tisch liegt, ist, und was macht es mit mir? Also der Mensch hat so viel Angst vor Manipulation. Und das ist ja zu Recht so. Weil wenn wir uns die großen Stimmen, also die ganz globalen Futurists, Trendforscher, Philosophen, Kognitionsforscher anschauen, die da wirklich daran arbeiten, die haben alle dieses Gefühl, dass wir überhaupt nicht wissen, worauf wir uns da einlassen. Aber wir kommen da nun mal auch nicht aus. Und Nichtwissen ist für die meisten Menschen jetzt nicht sonderlich angenehm, ne? Wenn du keinen Plan hast und so weiter und so fort. Und das ist wahrscheinlich eine der relevantesten Kompetenzen, ich nenne es lieber Tugenden, die wir als Menschen haben, ist, dass wenn wir das üben, und das ist etwas, was die Bewusstseinsforschung tut, wenn wir üben, Nichtwissen im Körper zu halten, also nicht sofort in die Aktion zu springen, wenn es ein Problem gibt, sondern das nennt sich to sit with the problem. Also es einfach mal auszuhalten, nicht gleich eine Antwort zu haben. Weil die Maschine hat gleich eine Antwort. Aber vertraue ich den Daten, worauf beruft sich das? Natürlich kann ich das jetzt einfach glauben, was ChatGPT ausspuckt. Ja? Oder mein eigener Agent, sollte ich einen haben. Und dann kann ich mir aber immer noch überlegen, okay, was macht das mit mir? Und bewusst sein bedeutet ja nicht besonders klug mental sein, sondern besonders klug oder less foolish, sagt ein lieber amerikanischer Kollege, sich bewusst sein, was ich alles nicht weiß, dass ich die Komplexität überhaupt nicht abschätzen kann, die da auf uns reinprasselt momentan, und dass ich lernen darf, meinem Gefühl zu vertrauen, ob mir diese Quelle zusagt hier, ob das, was da als Ergebnis dasteht, ob ich mir das gut vorstellen kann, auch nicht nur kognitiv, sondern kriege ein Gefühl dafür. Und was hat das für Auswirkungen, wenn ich das jetzt so mache? Und spannend ist ja, wenn man die KI mit paradoxeren Problemen promptet und sie zum Beispiel bittet, gib mir 3 verschiedene Antworten, die alle 3 komplett auseinandergehen. Und erklär mir auch, warum du diese 3 Antworten gewählt hast. Die Maschine immer zu fragen, warum kommst du auf diese Antwort, ist einmal das Erste, was wir tun müssen. Und das Problem ist, dass wir das in der Schule alle nicht lernen, weil da geht es ja nur darum, das ist die richtige Lösung und die hast du zu verstehen. Und das fängt bei den Kids an, dass die alle, Gott sei Dank, jetzt dieses Relearning und Unlearning und so lernen dürfen über die KI, weil die richtige Lösung auswendig zu kennen, und das geht es nicht mehr. Und wir Erwachsene sind da gefordert, weil wir sind so geprägt. Und das alles zu hinterfragen und nicht blind zu glauben, ist grundsätzlich etwas, was in der Führung ganz wichtig ist. Und die KI bringt uns dazu, uns mit dem wirklich auseinanderzusetzen. Bei all den tollen Dingen, die sie tut, auch zu fragen, ist der Weg, den ich hier blind nachlaufe, weil die Maschine hat gesagt, das ist am gescheitesten, wirklich sinnvoll fürs Übergeordnete? Habe ich überhaupt ein Übergeordnetes? Und wenn ja, was ist das? Und diese ganzen philosophisch rein Fragen kommen dann.
Jetzt hast du diese Ängste angesprochen, dass man natürlich sich überlegen muss oder sollte, auch in Zeiten wie diesen, die KI nimmt uns natürlich auch, jetzt sagen wir, einfache Dinge ab. Sie produziert auch viel Durchschnitt, auch das haben wir schon mal gesprochen in einem anderen Podcast. Werden so Dinge wie Bauchgefühl, Intuition wieder wichtiger vielleicht?
Absolut. Und vor allem, dass die sind, also Bauchgefühl und Intuition sind ja Begriffe, die sind jetzt in der Führung so mittelrelevant. Ja? Also es kommt ein bisschen aufs Unternehmen an. Oder
fast ein bisschen wenig
oder,
relevant oft, ja.
Ja, also ich habe das, ich nenne es jetzt mal Glück, mit Unternehmen zu arbeiten oder mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu arbeiten, die das schon verstanden haben, dass wir aus der Nummer nicht rauskommen, mit dem gesamten Sein zu denken und nicht nur mit dem Kopf. Und das ist jetzt natürlich die totale Herausforderung, wenn man nicht einmal weiß, wie man das anfangen soll. Ja, also abgesehen davon, dass ich vorher ein Beispiel geliefert habe, aber das ist ja auch nur ein futzig kleine Möglichkeit und wenn die mit mir selber nicht resoniert, dann weiß ich wieder nicht, wie es angehen soll. Ja. Und dass die eigene Intuition, das Selbstvertrauen, also nicht das Vertrauen, dass ich die Gescheiteste bin oder der Gescheiteste bin, sondern dass ich, auch wenn ich keine Lösung habe, die Lösung hat jetzt die Maschine und meine Aufgabe ist zu evaluieren, ist das gescheit? Das ist ein übergeordneter Skill. Und der hat nichts mehr mit dem Zertifikat zu tun, das hier hinten an meiner Wand hängt. Also an meiner jetzt nicht, aber sitze hier ja im Wald. An den Wänden von vielen Büros hängen viele gerahmte Zertifikate und über das definieren wir uns auch. Ja? Und dann wird die ganze Identität in Frage gestellt, wenn es jetzt nicht mehr darum geht, weil das weiß jetzt zu einem gewissen Grad oder in Teilbereichen dieses Instrument. Und ich darf jetzt die Person sein, die sagt, wir machen das so, nicht weil es die Maschine gesagt hat, da gehe ich komplett aus der Verantwortung, sondern in die Verantwortung zu gehen und zu schauen, ganz, also sich selbst auch nicht auslassend, will ich das? Finde ich das auch gut? Und passt das, jetzt sage ich jetzt mal, zu unseren Werten? Passt das zu einer Zukunft, für einen Planeten, auf der ich möchte, wo meine Kinder es irgendwie schön haben? Ja? Oder nur ein paar Generationen mehr, kann ich so weit denken? Was habe ich hier für eine Verantwortung in meinen Entscheidungen? Und das ist ja etwas, auch das bringt uns niemand bei. Ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Situation milde mit sich selbst zu sein, also zu sagen, wir sind alle anders geprägt. Es geht jetzt nicht darum, ich habe hier nichts falsch gemacht, weil ich das noch nicht automatisch locker aus der Hüfte kann. Sondern das ist ein Aufruf, wieder etwas lernen zu dürfen. Und zwar etwas ganz Menschliches und sich einen Skill anzueignen, der für das Überleben unserer Spezies notwendig ist. Wenn man sich jetzt mal die Planetary Boundaries anschaut und, naja, 6 von 9 sind schon zu spät, ja, dann wissen wir auch, dass wir was tun müssen. Und das ist die große Chance. Das ist das, was die KI hier für uns macht. Sie zwingt uns dahin zu schauen, wo wir gedacht haben, naja, stetiges Wachstum, jedes Jahr 3-7%, Indexanpassung runtergerechnet, hält sich eh. Ja. Nein, hält sich nicht. Und ich sage jetzt mal, das wissen wir eh schon kognitiv. Jetzt spüren wir es plötzlich in unserer Arbeitswelt, weil die Veränderungen, zuerst gab es Covid, jetzt gibt es die KI, davor waren andere Sachen. Ja, immer wieder so große Schübe, globale, wo wir das Gefühl haben, mit was soll ich noch alles klarkommen? Und wenn man das Gefühl hat, das ist anstrengend, dann kann man eigentlich nichts anderes tun, als milde zu sich zu sein und zu sagen, ja, das ist anstrengend. Weil Growth Mindset, das, was wir uns alle so gerne umhängen, haben ungefähr 15-20% der Menschen als Automatismus. Alle anderen wünschen sich eher Stabilität. Und je schneller die Welt sich verändert, desto mehr Menschen wünschen sich Stabilität. Und deswegen geht es darum, über den Körper zu lernen, wie kann ich in Ruhe bleiben, wenn alles wackelt? Wie kann ich aus meiner Mitte verstehen, ist das jetzt gescheit oder nicht? Kann ich mir selbst so vertrauen? Habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei, egal welche der 3 paradoxen Möglichkeiten mir die KI da jetzt rausschmeißt? Welche fühlt sich, auf Englisch sagt man, aligned an? Welche ist stimmig für mich? das dürfen wir lernen.
Du hast jetzt,
das müssen wir auch zum gewissen
Grad. Du sagst es ja, die KI, die drängt uns auch ein bisschen dazu, wieder menschlicher zu werden, weil sie einfach diese Maschinensachen einfach übernimmt, die logischen. Auf der anderen Seite kann uns die KI vielleicht auch helfen, in irgendeiner Art und Weise menschlicher zu werden. Kann die KI uns da auch unterstützen?
Ja, das tut sie ja.
Also nicht nur quasi drängen, sondern ja, auch unterstützen, also, dass sie uns dabei hilft.
Ja, das ist wunderbar. Danke für die schöne Frage. Das ist etwas, in dem Zusammenhang, ich arbeite mit KI ausschließlich, indem ich daran arbeite, dass die Maschine mal von einem höheren Bewusstseinsgrad wegrechnet. Na, dass die Maschine rechnet weg vom Durchschnitt der Menschheit. Und zwar nicht vom kognitiven Durchschnitt, sondern vom sozioemotionalen Durchschnitt, nämlich die Perspektive, mit der wir die Welt betrachten. Ja, die wächst auch. Ich habe eine Zeit lang eine rosane Brille und dann habe ich eine grüne und dann habe ich eine blaue und dann habe ich eine, das verändert sich. Und zu sagen, okay, die Maschine rechnet jetzt weg von einer blauen Brille und ich hätte aber gern, dass sie von einer grünen wegrechnet, weil grün kann mehr, im Sinne von hat mehr Handlungsspielraum, hat mehr Erfahrungskontext. Ja, das ist ein Teil und das klingt jetzt super abstrakt. Was bedeutet das konkret? Naja, dass wir, wenn wir Agents bauen oder wenn wir KI-Applikationen bauen, die wir unseren Systemen zur Verfügung stellen, hinten hinein programmieren, dass die Maschine dich immer dazu, dir immer eine Rückfrage stellt, nie so tut, als wäre sie ein Mensch, ganz wichtig. Also wenn da so Sachen drinstehen, wie ich spüre dich, nein, tut sie nicht. Und es ist auch nicht sinnvoll, den Menschen glauben zu lassen, dass da ein menschliches Gegenüber ist. Ja? Das ist Manipulation. So verlernen wir zu spüren, habe ich hier ein menschliches Gegenüber oder werde ich hier von irgendwas manipuliert. Und die Maschine auch so zu Masterprompten im Hintergrund, dass sie mich dazu bringt, mich mit mir zu verbinden. Und was wir der Maschine auch geben können, ja, was wir in den Masterprompt reinschreiben können, ist, dass sie uns Menschen wieder in die Verbindung mit uns selbst bringt. Also, dass wir zuerst einmal zurückgefragt werden, wie geht's da jetzt damit? Und uns, also ein bisschen diese Selbstbesinnung, ja. Wie ist das eigentlich für mich jetzt? Das, was ich vorher gesagt habe, dieses, was brauchst denn du jetzt, ja? Dass die Maschine uns dazu bringt, uns dieser schönen Frage zu stellen und daraufhin uns dann auch dazu anregt, das, was wir jetzt verstanden haben, auszuprobieren mit einem anderen Menschen, uns das zu spiegeln. Und da kann die Maschine uns irrsinnig gut helfen, damit menschlicher zu werden, unser Selbstvertrauen zu stärken, zu lernen, wie geht das jetzt, kann ich das gut spüren, kann ich dem nachgehen, ist das jetzt gescheit und zwar nicht nur kognitiv, sondern für mich, dass ich mich damit auch wohlfühle und das Umfeld auch, entspricht das den Werten, wirklich mitkriegen, tun wir es ja erst, wenn wir es ausprobieren und ein Feedback, ein menschliches Feedback kriegen. Und die Maschine kann uns dazu prompten, nämlich umgekehrt quasi. Wir können sie prompten, dass sie uns zurückpromptet, mit dem, was wir lernen, in die Praxis zu gehen, rauszugehen und zu schauen, funktioniert es nicht. Und vielleicht auch nicht gleich als nationale Meldung, sondern vielleicht einmal in der geschützten Werkstätte. Und das ist etwas, also ich finde sowohl, dass die KI uns dazu bringt, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich finde es ein irrsinniges Privileg, das verstehen zu dürfen und zu sagen, okay, da schaue ich jetzt hin. Das finde ich, das ist eine Chance, die nehme ich. Und sie dann so einzusetzen, dass sie uns menschlicher macht, ist eigentlich das, worum es hinten raus geht. Ganz egal, was jetzt das übergeordnete Ergebnis sein soll. Aber wenn das Ergebnis nicht ist, dass ich mich in meinem Leben lebendiger fühle und dass diese Lebendigkeit, dass wir die an die Generationen nach uns weitergeben können, dann ist das Ganze sowieso Themenverfehlung. Und die Maschine ist fantastisch geeignet dazu, uns auf diesem Weg zu helfen, uns daran zu erinnern, wie es geht, Mensch zu sein.
Wow, also das mal ein gutes Plädoyer als Schlusswort. Am Ende noch eine Frage, die ich dir gerne auch stellen möchte. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen können?
Eine Eigenschaft? Naja, ich glaube, das, was ich wirklich lernen durfte in den letzten Jahren, ist, in mir in Ruhe zu sein. Mich nicht Also ganz egal, wie chaotisch es wird, dieses Auge im Sturm zu sein, ruhig zu bleiben, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich jetzt tun soll, geschweige denn, was das überhaupt bedeutet. Ja, irgendwann mal kommen wir an Fragen, die in der Komplexität so groß sind, dass wir gar nicht mehr verstehen, was wird das hier? Warum bin ich? Was soll ich hier lernen? Und da in Ruhe zu sein und zu sagen, aha, ich muss es erstens jetzt noch nicht wissen und zweitens weiß ich, dass es gut ist und dass das Leben ja für mich da ist. Und es ist nicht etwas, was mir passiert, was mir widerfährt, sondern was mir geschenkt wird. Das heißt, alles, was daherkommt, ist auf irgendeine Art und Weise ein Geschenk. Die Frage ist, sehe ich es oder sehe ich es nicht? Und dann, wenn ich es noch nicht sehe, loszugehen und das zu suchen. Zu sagen, was ist es? Wo ist die Ressource her? Das habe ich gelernt und das gebe ich gern weiter.
Dankeschön.
Danke für das wunderbare Gespräch. Ich freue mich.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.